Was Weißeres als eine Fahrraddemo gibt es nicht. Der Kuckucksklan ist diverser als eine Fahrraddemo in Berlin. Die dumme Unterstellung der SchittbürgerInnen ist doch zu sagen, sie haben die Weisheit mit Salatlöffeln gegessen und de facto ist jeder dieser Handwerker, die zum Teil nur einen Hauptschulabschluss haben, die sind viel klüger.
Du bist ein Fan des argentinischen Präsidenten Javier Milei.
Absolut. Ich habe auch den Rücken zutätowiert mit seinem Gesicht und einer Kettensäge.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir hier über das, was Deutschland bewegt. In dieser Woche geht es um den Stand der Meinungsfreiheit in Deutschland. Mein Name ist Beatrice Achterberg und mir gegenüber sitzt jemand, der sich mit dem Thema bestens auskennt. Herzlich willkommen, Ulf Poschardt.
Guten Tag.
Guten Tag.
Grüezi.
Grüezi. Es gibt ja kaum jemanden, der sich mit den Grenzen der Meinungsfreiheit so gut auskennt wie der Journalist Ulf Poschardt. Er ist Herausgeber von Welt, Politico, Business Insider. Seit Jahren kritisiert und provoziert er das links-intellektuelle Establishment, dem er selbst mal angehört hat. Shitbürgertum nennt er dieses Milieu und hat ihm ein ganzes Buch gewidmet, das der Verlag aber sehr kurzfristig doch nicht veröffentlicht wollte, weil das Fazit war zu polemisch. Ich kenne Ulf Poschardt schon seit meiner Ausbildung zur Journalistin und deshalb duzen wir uns heute. Und meine Frage an dich ist, Ulf, wann hast du dir das letzte Mal auf die Zunge gebissen?
Never, nie, nicht. Ich komme ja aus dem Fränkischen und da würde man sagen, der hat ein Schandmaul. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich glaube, das Wertvollste, was der Mensch hat, neben seiner Gesundheit, ist das Vermögen, Gedanken in Sprache zu fassen. Und Kommunikation, hat Niklas Luhmann, der wunderbare Soziologe, gesagt, ist eigentlich der unwahrscheinlichste Fall, dass sich Menschen verstehen. Selbst dass wir beide uns verstehen, ist eigentlich das Unwahrscheinlichste. Und ich glaube, eine der Voraussetzungen, dass man sich versteht, ist ein möglichst unverstellter Zugang zu dem, was einem am Herzen oder im Kopf so bewegt. Und ich habe mich... Ich bin ja auch richtig alt, sozusagen als Yoda des Journalismus, so glaube ich am 50. Geburtstag, in der Konsequenz dafür entschieden, einfach alles genauso zu schreiben und zu sagen, wie man denkt. Mit einer Ausnahme, diese ganzen asozialen Schimpfwörter, die eigentlich so meinen Sprachgebrauch durchziehen. Du warst ja im Newsroom, du weißt, ich rede wirklich eigentlich eher wie jemand, der im Stehblock im Fußballstadion ist. Und dann wieder mit Deleuze-Zitaten kommt. Und ich finde, die Art und Weise, wie wir die Sprache kastriert haben, wie wir die Sprache zugerichtet haben. Gestern kam irgend so ein Shit-Edition Zurkamp-Buch von einem Shit-Soziologen, der über Shit-Polarisierung geschrieben hat. Und dann lese ich so drei Seiten und alles ist durchgegendert. Dann denke ich, ja, was soll ich so eine Scheiße lesen, wenn es einfach großartige SoziologInnen gibt, um jetzt mal selbstironisch zu sein, die einfach mit einer intakten, klugen, aufregenden Sprache, das sind eigentlich alles Laufmädchen des Zeitgeists, die so schreiben.
An dein eigenes Gebot, keine Schimpfwörter oder keine vulgäre Sprache zu verwenden, hast du dich aber für dein Buch nicht gehalten. Ne?
Ich halte mich eben an
Titel, ja, Shitbürgertum.
Ja, absolut. Große Inspiration war natürlich Javier Milei. Er hat einfach immer geflucht. Ich habe in allen Podcasts bis jetzt, und das ist jetzt der Höhepunkt all meiner Podcasts, ja,
sehr freundlich,
habe ich immer Merde gesagt. Das ist aber Französisch und ich glaube, es heißt Spanisch Mierda. Und der hat halt einfach immer über die Linken geflucht und hat da gesagt Mierda, Mierda und hat dann irgendwie Moderatoren mal gesagt, ja, warum sagen sie denn immer Mierda zu denen? Ich sage, weil die scheiße sind,
sagt er
so,
dann.
Ja, und so, und das finde ich irgendwie so, manchmal sind die Dinge auch ganz einfach.
Das Buch kommt, also es gibt ja ein paar Stellen in dem Buch, die sind nicht ganz so leicht zu verstehen. Ja. Du hast es tatsächlich so kompliziert geschrieben, du musstest es jetzt nochmal, wie ist es für Ungebildete rausgeben, oder?
Nee. Also das Buch war ja geplant für ein gewissermaßen für das Luxussegment des politischen Feuilletons. In dem Verlag erschienen Adorno, Kaube und so weiter, wie sie alle hießen. Und also da habe ich einfach so neben meinem Shit, also der Name war von Anfang an da, hätte man sich eigentlich denken können, dass es eher ein bisschen polemisch wird. Aber dann natürlich mit all den theoretischen Belegen, die man für so ein Genre braucht. Und jetzt kommt in 2,5 Wochen raus das Shitbürgertum in einfacher Sprache. Weil das Buch ist so ein für mich vollkommen überraschender Erfolg. Dass ich aber von ganz vielen Rückmeldungen bekomme, ey Ulf, ich habe mich durchgequält, oder sehr geehrter Dr. Poschert, ich bin Realschulabsolvent, ich verfolge sie, ich finde ihre Texte gut, ich finde ihren Podcast gut, aber dieses Buch ist einfach so anstrengend. Und dann habe ich gedacht, was ist denn eigentlich die elitärste linke Shitburger-Praxis? Ist ja eigentlich die Verachtung für
die
den einfachen...
Die Verklausulierung der Sprache, oder?
Naja, die Verachtung für den sogenannten einfachen Menschen. Und da ist natürlich die sprachliche Distinktion das Entscheidende. Das heißt, das Gendern provoziert ja nicht die anderen Loser, die in Genderwissenschaften studieren und die sich von Mami und Papi bezahlen lassen oder von der Böll-Stiftung. Und ich glaube, die Sprache zuzurichten ist ein elitäres Verbrechen dann, wenn die Projekte der Sprachzurichtung und Zerstörung ausschließlich für die eigene Peer gedacht wird. Diese Shit-Sprache, die ja auch in Talkshows bestaunt werden kann, wenn dann die entsprechenden TransformationsökonomInnen und Anti-AmerikanistischInnen und diese ganze Quark-Fraktion da auftaucht, die gendern dann halt so durch. Und das ist ja vor allem eine soziale Distinktion. Das heißt, ich habe Abi und du nicht.
Aber
ich
hast du dich dessen jetzt nicht selber schuldig gemacht, wenn dein Buch so kompliziert war, dass Leute dir
aber
schreiben?
Wie gesagt, Context is everything. Also ich finde, ehrlich gesagt, man muss auch nicht alles verstehen in dem Buch. Und ich habe ja Vorträge gehalten vor Handwerksbetrieben, Dachdeckern aus Berlin-Brandenburg. In dem Fall sehr tätowierte, coole Brandenburger und Berliner Atzen. Und das war fantastisch. Und dann breche ich es halt runter, weil das, was ich zu sagen habe, verstehen die auch. Und die dumme Unterstellung der Shitburger-Innen ist doch zu sagen, dass sie glauben, sie haben die Weisheit mit Salatlöffeln gegessen. Und de facto ist jeder dieser Handwerker, die zum Teil nur einen Hauptschulabschluss haben und dann ihre Lehre gemacht haben und Meister gewinnen, die sind viel klüger. Die wissen mehr über die Wirklichkeit. Die wissen mehr über, wie man Kinder erzieht. Die wissen mehr, wie man glücklich ist. Diese Menschen, ich möchte für die da sein. Und ich mach's für die. Und es gibt auch lustige Fotos, wo ich neben so Muskelbergen, so Tätowierten stehe, auf Kamiz und so. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt ein Buch, das ohne diese Luxusabsperrung ist. Und ich möchte alle einladen, das Buch zu lesen. Und es ist super geworden. Und gleichzeitig, jetzt verrate ich ein bisschen was, mein Verlag hat mir schon geschrieben, alle Linken und Links, sogenannten Linksliberalen, wir wissen beide, dass es das nicht gibt. Also die, die sich für linksliberal haltenden Medien, haben das natürlich alle bestellt. Und es hat es halt noch nie gegeben, dass jemand, der eigentlich gerade auch, ehrlich gesagt, auch von der Süddeutschen, von der Zeit ja mehr oder weniger gefeiert wurde, dass der jetzt einfach sagt, ich schmeiß all meinen intellektuellen und ja hart erarbeiteten Distinktions- und wie ich finde in vielen Formulierungen ja auch sehr klugen Bemerkungen weg, weil ich will, dass die Botschaft an alle gehen kann. So, ich werde das Buch dann auch nochmal einlesen und ich freue mich richtig drauf. Das ist richtig, richtig gut geworden. Und als ich dann nach und nach immer einfacher redigiert habe und einen sehr guten Lektor hatte, und dann habe ich immer noch eine Schippe draufgelegt. Also es ist nicht
an
nur
Einfachheit
und Schärfe. Je einfacher es ist, umso klarer ist es und dann kann man nochmal richtig nachpfeffern.
Warum hast du es nicht gleich in einfacher Sprache geschrieben?
Weil das Buch anders angelegt war und meine ganzen Bücher, ich bin ja ein Klugscheißer, meine Bücher sind ja eher meine Doktorarbeit in 4 Sprachen übersetzt, in Japanisch von 2 Professoren und so, also ich meine, das bin ich ja. Und wie gesagt, der Gag an mir ist, glaube ich, dass ich in all diesen Sprachspielen irgendwie zu Hause bin. Und ich lese ja mit großer Begeisterung philosophische Texte, wie man im Buch auch anmerkt. Aber ich finde, du musst auch ohne Deleuze und Guattari in der Lage sein, so ein Buch zu verstehen.
Kannst du dann jetzt nochmal sagen, in einfachster Sprache, was ist ein Shitburger oder wer ist das?
Also meine liebste Metapher, wenn wir es jetzt ganz einfach machen, es sind diejenigen, die konkret verhindern, dass die Realität in ihrer großen Herausforderung im Augenblick für Deutschland und den Westen so wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen werden müssten. Es geht um eine umfassende Moralisierung anstatt um ein Realismuskonzept. Es geht darum, dass man sich selbst über die anderen stellt. Deswegen ist die sprachliche Distinktion auch so wichtig. Mein Lieblingsphilosoph Martin Heidegger hat gesagt, Sprache ist Haus des Seins. By the way, interessant, er hat immer sehr einfache Sprache, aber wirklich schwer zusammengeschraubt. Aber diese Formulierung ist gut. Und die stellen sich, egal wo ein Raum ist, suchen sich ein Podest, stellen sich drauf und fangen von oben über die anderen an zu reden. Und mein Buch sagt, deswegen steht hinten Macht kaputt, was euch kaputt, haut jeden dieser Podeste in Schutt und Asche. Natürlich nicht die Shitburger hauen, zu denen sind wir ganz lieb, aber ihre Podeste machen wir ihnen jeden Podest, den man von denen kaputt machen kann, egal wie, bitte kaputt machen.
Wie genau machst du den Shitburger-Podest kaputt?
Das Buch, der Erfolg des Buches ist für die eine einzige Tragödie, in dem Sinne, dass ich von meinen Zuträgern aus der Buchmesse und aus der Buchbranche das Kopfschütteln auch sehr bekannter intellektueller Verlage, die dann das Buch wie Homer Simpsons im Atomkraftwerk von Springfield mit so dicken Handschuhen anfassen, um es dann zu lesen und so merken, ja, vielleicht ist das Buch doch nicht total kacke. Und die fassen es nicht, dass das Buch so ein Erfolg ist. Und ich glaube, die Klügeren ahnen, dass mein Buch wahrscheinlich richtiger ist, als ihnen lieb sein kann.
Meinst du, es hätte auch den Erfolg gehabt, den es jetzt hat, wenn du quasi nicht präventiv gecancelt worden wärst von deiner Verlegerin?
Sicherlich nicht den Kickstart, aber der Text selber passt schon sehr gut in die Zeit. So, und jetzt vertschüssen sich ja die ganzen Heulsusen aus der Politik wie Habeck und Baerbock. Und jetzt kommen harte Zeiten und dann ist so ein Buch mit harter Theorie, glaube ich, ganz gut.
Wie sehr wirst du Robert Habeck vermissen, der jetzt den Bundestag verlassen hat?
Sehr.
Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Das Buch arbeitet ja auch, also stellt sehr viele Thesen in den Raum. Beschäftigt sich auch mit dem Deutschen, mit dem Deutschsein. Warum sind die Deutschen so, wie wir sind? Was hat es mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Beschäftigt sich aber auch mit dem Thema Macht. Und ich glaube, deine These, wenn ich sie nicht falsch verstanden habe, ist, das Shitbürgertum kapert so die moralische Macht, weil das Kapital haben sie nicht mehr, den Status haben sie nur bedingt. Warum ist das Shitbürgertum für dich mächtiger als Millionäre, Politiker?
Naja, ich bin eben, da merkt man, was für ein alter Linker ich bin. Ich glaube, Gramsci, der ja ein Kommunist war, ein italienischer, hatte vollkommen recht. Den Raum des Sagbaren und des Möglichen und des Machbaren definieren kulturelle Kontexte. Das ist übrigens auch etwas, was so auch relativ vulgär in der Betriebswirtschaft angekommen ist. Da gibt es so ein Kalenderspruch für BWLer, Culture Eats Strategy for Breakfast. Und ich glaube, die Shitburger haben früh erkannt, dass ihre Bequemlichkeit und auch ihr Mittelmaß es nicht erlaubt, in der Ökonomie sehr erfolgreich zu sein. Aber wenn man gewissermaßen die kulturelle Dominanz sich erstrebert oder erbückt oder eben mit untergehakt mit anderen Shitburgern diese kulturelle Dominanz erkämpft, dann übt man Macht aus und kriegt ja dann auch nicht nur mächtige Positionen, sondern kann seine eigenen Leute in Amt und Würden helfen. Also ich meine, die Grünen, ihre Netzwerke, sehr beeindruckend. Verbraucherschutz, alle Umweltverbände, kulturelle Institutionen. Also es ist eine Beamtenpartei von Beamten für Beamten und in so einem Beamtengeist. Und da muss man auch mal voller Respekt sagen, haben die großartig gemacht. Also wenn jemand gezeigt hat, wie kulturelle Dominanz geht und wie man sich sozusagen überall Schlüsselpositionen setzen kann, wo man dann wieder Hani und Nani mit Nasenring und blauen Haaren irgendwie mit so 3.500 € Jobs versehen kann, auch wenn sie nur 14 Semester Bullshit-Wissenschaften studiert haben. Und ich glaube, das haben die sehr gut gemacht. Und dann darfst du ja nicht vergessen, wenn du dann aber Geschäftsführer von einem großen Umweltverband wirst oder von dort dann noch einen großen Energieversorger gehen kannst und so, da wird es schon richtig interessant, kohlemäßig, ganz zu schweigen, dass so jemand wie Robert Habeck, wenn er jetzt rührselig in der Taz, er sagt, er geht ins Offene, nee, geht er nicht. Der geht mit einer, was hat der, B10, B11 als Bundesminister. Und das ein Pensionsniveau. Es ist, ich meine, das ist das Gegenteil von offen. Es ist einfach Multimillionär dadurch. Und ich finde das so grotesk.
Was hast du gedacht, als du das Interview mit Robert Habeck in der Taz gelesen hast? Was war dein erster Gedanke?
Nee, ich habe mich amüsiert. Also ich fand es sehr lustig, dass er so auf seine alten Tage dann nochmal das, was also FAS-Feuilletonisten und grüne beratende Soziologen, Professoren so als Feindbilder haben, nämlich Julia Klöckner und Markus Söder. Lustigerweise, das sind die beiden, die am besten die Sprache des Volkes sprechen. Markus Söder, fränkischer Landsmann.
Auch auf Social
Media. Auch auf Social Media. Der weiß halt, wie es geht. Ne? Der hockt sich wegen hier und hält sich ein wenig als Franke. Und die Julia Klöckner, den Dialekt kann ich leider nicht. Aber er hat sich zielgenau die Leute rausgenommen, die bei den einfachen Menschen gut ankommen. Und das sagt eigentlich alles. Das ist halt der Apothekersohn, der Söder. Sein Vater war Maler, kein Künstler, Anstreicher. Ja? Der kommt aus einfachen Verhältnissen in Schweinau.
Ja, Klöckner, Weinkönigin aus Rheinland-Pfalz.
Genau, so. Und selbst im Diss hat er die emotionale Arroganz, genau die zu dissen, wo er weiß, dass sein borniertes Klatschpublikum, also die Karin Mioskas dieser Welt, einfach außer sich vor Verzückung sind, so. Aber diesem Bürgertum geht es gar nicht darum, dass ein Wirtschaftsminister der Wirtschaft hilft. Dieses Bürgertum hat in seiner narzisstischen Kränkung, dass dieses Land weiterhin im marktwirtschaftlich irgendwo ist. Wir sind es ja kaum noch. Wir sind ja eigentlich im Sozialismus angekommen in der Bundesrepublik, wenn wir eine Staatsquote von 51,6% haben wie nächstes Jahr. Und diese narzisstische Kränkung, dass es nicht nach ihrer Shit-Moral, ihrer Shit-Ästhetik, ihren shit-italienischen Klischeeweinen, die sie sich reinziehen und so weiter.
Das ist nicht italienische Sportswagen.
Nee, nein, natürlich nicht. Obwohl, da gibt es auch noch eine Fraktion, die fahren dann alte Alpha, was schon mal gut ist. Ich will nur sagen, dieses Milieu hatte gedacht, mit Habeck kommen wir jetzt auch ganz real in unserer Verwuscheltheit an die Macht. Und deswegen ist nicht er gescheitert, sondern die Wirklichkeit an ihm.
Er war von Wirklichkeit umzingelt, könnte man auch sagen.
Ja.
Du hast jetzt ganz gut beschrieben den Durchmarsch der Linken, der Grünen durch alle möglichen
Institutionen. Das sind übrigens nicht nur Linke und Grüne. Ich würde Frau Merkel ab 2015 rutschte sie auch. Also am Ende ist dieses aktuell ist die Queen des Shitbürgertums. Die hat die CDU kaputt gemacht, die hat die AfD groß gemacht. Sie steht da und jetzt, 2015.
Aber warum hat dein Shitbürgertum, wie du es nennst, geschafft? Und warum hat es das liberale Lager, zu dem du dich zählen würdest, nicht geschafft, geschweige denn das rechte Lager?
Weil wir feige, gebückte Opportunisten waren. Ich sitze auch an einem neuen Konzept, das Bückbürgertum. Weil natürlich die Frage ist, wie konnte es so weit kommen? Und das Shitbürgertum konnte nur so groß werden, weil es das Bückbürgertum gab. Die Wirtschaftsvertreter, die sich bücken vor den Grünen, die Theaterbesucher. Hier, wir sind vom Deutschen Theater, Schaubühne, Volksbühne. Da geht der Zahnarzt dann rein und beklatscht, gebückt diejenigen, die ihm sagen, wir nehmen dir das Geld weg. Und diese Gebücktheit des Bürgertums an Elternabenden, in Sportvereinen, überall da, aber auch im öffentlichen Raum, dass man sich einfach sehenden Auges vor all diesen kompletten kulturellen Verwerfungen und auch dem Elend dessen, was deiner Wirtschaft passiert, in der Bildung passiert, man hat sich immer weggebückt, weil man feig und opportunistisch ist.
Du hast jetzt schon eine Weiterentwicklung des Shitbürgertums, ja.
Das Bückbürgertum.
Gibt es denn auch einen Gegenentwurf zum Shitbürgertum? Also wer ist dann, was ist dem entgegenzusetzen?
Naja, also ich muss sagen, jetzt sage ich wieder was Furchtbares. Ich fand ja den Wahlkampf von Donald Trump ziemlich inspirierend. Und dieser kurze Winter der Anarchie in den USA mit Elon Musk und Doge und Trump, so wir hauen Washington kurz und klein, das hat mich schon sehr inspiriert und begeistert. Aber wir haben ja in Argentinien einen Präsidenten, der all das macht, wofür ich stehe. Also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und der Rede von Javier Milei in Davos vor 1,5 Jahren, das ist alles gesagt. Und das ist im Grunde genommen das wichtigste Projekt des Westens, das wir dort bestaunen können. Und wenn das gelingt und Schule macht, in Lateinamerika und auf dem Kontinent, ich glaube, das ist der größte Gamechanger. Und da müssen die Irren in Teheran, die Mullahs von den Israelis besiegt werden und dann kann der Westen wieder strahlend zurückkommen, um sich seinen großen Hauptgegner zu widmen, den Chinesen, die ja die Freiheit hassen und verachten, wie wir wissen.
Du bist ein Fan des argentinischen Präsidenten Javier Milei.
Absolut. Ich habe auch den Rücken zutätowiert mit seinem Gesicht und einer Kettensäge.
Wie sehe denn die Kettensäge in Deutschland aus? Also ganz konkret, so was,
ja.
Gut. Friedrich Merz hat sich von Milei distanziert noch im Wahlkampf.
Wie dumm.
Aber sie haben jetzt eigentlich diese ganzen 10-Punkte-Programme für die Wirtschaft, die auch Sinn machen würden. Aber sie machen es nicht.
Nö.
Wie sieht es aus? Wie sieht die Kettensäge in Deutschland aus?
Also der Sozialstaat muss halbiert werden. Bürgergeld, weg damit.
Es gibt halt einen Bundesverfassungsgerichtsentscheid von 2019, der dem im Weg steht.
Ja, ich finde auch, Karlsruhe ist ein Problem geworden. Ich finde, deswegen war es auch gut, dass wir mal über KandidatInnen für das Bundesverfassungsgericht gesprochen haben.
Aber ich weiß jetzt nicht, ob Frauke Brosius-Gersdorf das besser gemacht hätte, aber...
Ja, ich glaube, dass wir den Sozialstaat überdimensioniert haben. Wir haben exorbitante Ausgaben durch die Migration, die wir haben. Wir schieben niemanden ab. Und wir geben den falschen Leuten im Zweifel den Pass und wir schieben die Leute nicht ab, die man sofort abschieben müsste. Und diese Mischung aus, dass wir Leute, die gerade ein Einzelabitur gemacht haben, gemeldet sind, wo die Eltern schon in Arbeit sind, abschieben und diese Schwerstkriminellen, wie die, die in Dresden dieses Blutbad angerichtet haben, die turnen mit so einem Vorstrafenregister rum, das ist einfach absurd. So, das ist das eine. Subventionen abbauen. Warum sind denn die gebückten Wirtschaftsvertreter so gebückt? Weil sie sich bücken, weil sie das Geld des Staates in Empfang nehmen. Und dann natürlich das größte Thema wäre ein Bürokratieabbau. Ich habe ja bei Hotel Matze gesagt, einfach Flat Tax. Es gibt keine Abschreibung, es gibt gar nichts. Es gibt nur Flat Tax für alle. That's it. Es gibt keine Finanzämter, es kann die KI machen und dann darf man sagen, okay, 5 Ausnahmebestände, aber idealerweise keine, alle Finanzämter abschaffen, daraus Schulen machen. Wir müssen radikal denken und wir müssen alles in Frage stellen. Wir müssen Bundesländer fusionieren, wir müssen den ÖRR so kaputt machen, wie es irgendwie geht. Ich glaube, für 10 Euro kann man was richtig Geiles machen.
10 und, Euro kaputt machen?
Ja, ich versuche ja hier für die NZZ nicht zu radikal zu werden, aber da geht es kaputt machen, meint eher so diese Beamtenstrukturen dort aufbrechen. Und ich bin ja ehrlich gesagt ein großer Fan von Teilen des ÖRRs, da wo es um Bildung und Kultur gibt. Wenn es so tendenziös ist wie im Augenblick, dann kannst du nicht weitergehen. Das muss kaputt werden. Das Problem ist doch, dass sich niemand was traut, dass wir eine Sonntagsrede nach der nächsten über Bürokratieabbau haben. Wir haben vergangene Woche in der Welt am Sonntag ein Titelthema gehabt. Lies das mal, was in den Schulen los ist. Mein Vater war als Arbeiterkind Volksschullehrer. Das war der Anfang seiner Karriere. Weil er nicht dumm war, konnte er dann ganz viel danach machen. Aber wir leben in einer Zeit, in der es kein Erkenntnisdefizit gibt, sondern ein Handlungsdefizit, ein Executiondefizit. Das muss sich ändern. Und ich bin sehr dafür, dass wir in Konflikte gehen und radikal die Dinge verändern. Das können wir aber erst, wenn wir brutal und scharf und hart und gnadenlos die kulturelle Dominanz des Shitbürgertums auseinanderschrauben.
Man merkt, wenn du über das Thema redest, das geht dir schon nahe und du bist da ein erbitterter Kämpfer. Du hast gerade deinen Vater erwähnt, sagst immer wieder, du kommst aus einem linken Elternhaus,
ja.
Dänische Mutter, politisch, protestantisch, in deiner Jugend warst du sogar Marxist, wie man in der Zeit nochmal nachlesen konnte, als Student, als junger Journalist, genau in diesem Milieu unterwegs, was du jetzt so zerlegst. Warum geht es dir auch so nahe? Was ist da, wann ist das passiert?
Nee, halt,
das war ja nicht immer so.
Ja, das ist ein schleichender Prozess. Ich war immer beides. Also in der marxistischen Gruppe habe ich Nietzsche-Vorlesungen gehört. Und heute rückblickend, ich finde die marxistische Gruppe nach wie vor extrem inspirierend in ihrer Ideologiekritik. Und gleichzeitig bei den Jesuiten Philosophie studiert, das waren die, die dem Vatikan immer wieder den Allerwertesten retten musste, wenn der Papst irgendeinen Unsinn gezählt hat. Und mir ging es eher so darum, dass man sich von Leuten inspirieren lässt, die nicht in der Mitte oder Mainstream sind. Sondern das hat mich immer gekickt, weil die guckten praktisch fremd auf die Realität und diese Fremde war für mich Heimat. Und ich habe meine Doktorarbeit in New York geschrieben und habe die meiste Zeit in schwarzen Schwulenclubs verbracht. Ja. Und ich glaube, dass für mich immer interessant war, das, was neu und anders ist. Und dann ging mein Denkprozess immer weiter. Ich habe nie gestoppt. Und ich würde so sagen, dieses Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, du hast ja in dem Buch ein paar Theoretiker angesprochen. Nee, ich habe mich nicht verändert. Die haben sich verändert. Die Staatsliebe war nicht die Idee meiner Eltern. Die Staatsliebe war nicht die Idee von Danny Cohn-Bendit. Die Staatsliebe war nicht die Idee von Deleuze und Guattari. Die Staatsliebe war nicht die Idee von Michel Foucault. Und die Moralisierung der Politik war nicht die Idee von Marx und Engels. Also das Problem ist eher, dass ich die Linke in Teilen daran erinnere, wofür sie mal standen. Und ich glaube, deren Problem ist größer als meins, aber mein Weg sicherlich, man wird älter und in dem Moment, ich glaube, der größte Break oder zwei Breaks, der erste Break war, als ich mit 29 Chefredakteur wurde, also mal deutsches Arbeitsrecht von der Seite des Chefs, dann ein Haus gekauft irgendwann, war auch eine Überraschung, was das verändert. Und dann war sicherlich auch, wenn man dann Kinder bekommt, zu sehen, Schulen, Kita. Ich finde es ja auch, mein Gott, so rumzuspinnen, wenn man 23 ist oder 27 ist total.
Aber du sagst jetzt so grundsätzlich, du hast dich gar nicht so sehr verändert, sondern die Linken. Mhm. Der Spiegel schreibt dir die Aussage zu, du wolltest, Zitat, bis zur letzten Patrone kämpfen. Wogegen kämpfst du?
Ich kämpfe nicht bis zur letzten Patrone, das ist ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat. Dieser Podcast, wie ich hier spreche, das ist so mein Sound. Und das ist sicherlich jetzt nicht die feine Hamburger Art oder was auch immer. Ich meine, du warst bei uns im Newsroom und wenn ich an der Kaffeemaschine stehe und gestern einen Michael Mann-Film gesehen habe oder vorgestern The Advocate oder vorvorgestern die neue Folge von Succession, dann gehe ich gewissermaßen als Pop-fanatischer Fan in so ein Mimikry in verschiedene Figuren und rede dann halt so und finde es lustig. Ich meine, dir muss ich es nicht erklären, weil du es ein paar Mal erlebt hast. Ich bin mir sicher, ich habe irre politisch unkorrekte Sachen jeden Tag irgendwo gesagt. So. Und wer das nicht handeln kann und nicht einordnen kann, dem kann ich auch nicht helfen.
Apropos politisch unkorrekt. Wie ist deine Einschätzung, wie steht es um die Meinungsfreiheit in Deutschland? So auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist so tendenziell chinesischer Kommunismus.
Ja.
Wo sind wir da?
Ich finde, wir sind bei 4,9. Im breiten Blick auf die Gesellschaft, wir sind in einzelnen Milieus bei 9,875. Stichwort, wir sind hier in Berlin. Der Kulturbetrieb ist antisemitisch und verrottet, antikapitalistisch, antiwestlich. Es ist ein Misthaufen und da gibt es keinerlei Meinungsfreiheit. Und das Bedrückendste sind die Nachrichten von Leuten, die in diesem Betrieb noch arbeiten. Du sagst, lieber Ulf, ich kenne die ja auch zum Teil von früher. Es ist so entsetzlich und danke, dass du es machst. Kannst du es denn bei dir sagen, dass du das Buch gelesen hast? Nein. Und deswegen ist es sehr auseinandergefallen, die Gesellschaft. Wenn der Söder und ich auf einem Grillabend auf der Burg was Gescheites essen und da sind Clubfans da, nachdem wir endlich mal wieder gewonnen haben hoffentlich, kannst du alles sagen. Wenn du hier 30 Meter weiter gehst in die Heinrich-Böll-Stiftung und anfängst einfach nur einen vernünftigen Satz nach dem anderen über die Realität in dem Land zu sagen, ob es Migration, Wirtschaft, wirst du platt gemacht.
Aber ist das so oder muss man da nicht einfach mehr aushalten?
Ich halte es ja aus.
Aber manchmal ging dir das schon zu weit, oder? Du hast ja manchmal schon eine Pause gemacht von X, damals noch Twitter, und hast gesagt, mir reicht's.
Das hat schlicht und ergreifend einen Grund, wenn Familie angegangen wird. Ansonsten, jeder soll über mich schreiben. Also gibt es ja auch genügend Texte und Spiegelungen in der Literatur. Macht mich in meiner Eitelkeit natürlich, schmeichelt mir sehr, wenn berühmte Schriftsteller irgendwelche Figuren haben, die entweder ich bin oder so eine Karikatur von mir. Was da Leute über mich denken, ist mir vollkommen egal.
Welche Stimme kommt dir im deutschen Diskurs zu wenig vor?
Die Wirtschaft, die Unternehmer. Und das Problem ist, dass ganz viele Unternehmer sich gebückt haben. Und die sitzen da und ich mache es nur für die. Wir brauchen mehr Unternehmer. Wir müssen alles vom Erfolgreichen, alles vom Unternehmer denken und gleich dahinter alles vom Lehrer, der Lehrerin, der Erzieherin, dem Universitätsprofessoren.
Aber ist das nicht ein bisschen absurd? Die haben Geld, die haben das Kapital, die haben Mitarbeiter, die haben ihre Verbände.
Nee, das ist alles schlecht. Und die Unternehmer, die in Fernsehrunden geht, ich komme gerade aus dem Telefonat mit jemandem, ich kann es nicht sagen, da sagt einer meiner Mandanten, der sitzt morgens im Frühstücksfernsehen und sagt, ja, jetzt mit Merz, jetzt investiere ich wieder in Europa. Und derjenige, der sozusagen weiß, wie es wirklich ist, weiß einfach, das stimmt so nicht. Und ich glaube, dass wir ein großes Problem damit haben, dass wir zu viele Unternehmer hatten, die gedacht haben, es geht schon irgendwie noch auf. Ich glaube, die konnten sich nicht vorstellen, mit welcher Brachrealität man gegen die Marktwirtschaft vorgeht. Und ich glaube, wir brauchen, und das sind praktisch Herz und Seele, wir brauchen eine funktionierende Marktwirtschaft. Wir müssen um 3% wachsen. Wir müssen alles vom Unternehmer her denken und einem Gelingen der Marktwirtschaft, Innovation. Und wir müssen alle in Frage stellen, die nichts dazu beizutragen haben oder es noch kaputt machen wollen. Und da will ich nochmal den Punkt für die Lehrerinnen und Lehrer machen. Ich glaube, wir müssen die Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer wie alle Beamten leistungsgerecht machen. Das heißt, der sich anstrengt. Und ich habe jetzt in der Schullaufbahn meiner Kinder, aber auch selber als Schüler erlebt, wie toll es ist, wenn Lehrer diesen Beruf mit Herz und Seele macht. Und da muss 30% on top bekommen. Und dann haben wir so LehrerInnen, wie die Tante in NRW, die 15 Jahre lang unbemerkt, scheinbar vom Rektor, nicht ohne einen Besuch beim Amtsarzt einfach die Kohle eingestrichen haben. Das geht so nicht. Und wir müssen Lehrerberuf zum stolzen Beruf machen. Wir müssen die Bildung in den Fokus rücken. Das ist unsere Zukunft. Und dann Migration in den Griff kriegen. Und wir müssen aber, und deswegen sage ich Unternehmertum und Bildung, warum? Weil es ganz viele Migrantinnen und Migranten gibt, die super sind in der Schule, die sich extrem anstrengen, die übrigens in zu Hunderten hier auf Instagram mir schreiben. Und das ist bei den Buchsignieren, muss ich so oft fragen, kannst du mir deinen Namen buchstabieren? Und warum? Weil die sagen, ey, wir haben auf die Shitburger auch keinen Bock. Was Weißeres als eine Fahrraddemo gibt es nicht. Der Ku Klux Klan ist diverser als eine Fahrraddemo in Berlin. Und das spüren die. Und die spüren auch die kulturelle Arroganz dieser Milieus. Und wie viele Mittelständler haben eine Migrationsgeschichte? Wie viele der Startups haben eine Migrationsgeschichte? Und die brauchen wir. Und denen müssen wir sagen, du bist sofort willkommen, weil du dich anstrengst, weil du unsere Werte teilst und weil du dich reinhängst und weil du dem Sozialsystem nicht
auf der Tasche liegst
und die anderen, die nichts anderes machen und dann auch noch kriminell und so, Tschüssikowski.
Du hast jetzt ein relativ düsteres Bild gezeichnet bei dem Thema Meinungsfreiheit. Du hast da in gewissen Milieus 9 von 10 ausgestellt und 9 ist schlecht. 9,78. Ja. Was stimmt dich denn hoffnungsvoll, wenn du auf die deutsche Debattenkultur blickst?
Ich finde, medial merkt man, die Leute misstrauen immer mehr. Also es gibt einen wirklich deutlichen Zuwachs an Misstrauen, den etablierten Medien gegenüber. Ich glaube, das geht in verschiedenen Brüchen. Klimadiskussion, Corona-Diskussion, Migrationskrise, unvergessen die Talkshows, in denen diese sinnlosen Tanten von letzter Generation da hofiert wurden. Deutschlandfunk, die weiterhin sozusagen Propaganda für Rot-Rot-Grün durchstellen, 24/7. Und die Leute sind so genervt. Und die merken jetzt einfach so, die werden immer angreifbarer. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass ein Lügengebilde nur so lange hält, solange der Wohlstand irgendwie noch hält. Aber jetzt das Wohlstandsversprechen kippt und dann wird man mit den Lügen- und Fantasieerzählungen nicht weiterkommen. So. Das passiert aber nicht einfach so, sondern es ist unser, es ist dein Job, Bea, und meiner, dass wir weiterhin kritischen Journalismus machen, nachfragen, auch übrigens jeden kritisch beäugen, in alle Lager mutige Fragen stellen. So. Jeder kann selber damit anfangen, die Meinungskorridore aufzubrechen, weil ich eben nicht glaube, dass wir ein hierarchisches Kommunikationssystem brauchen, wo von oben herab gesagt wird, jetzt redet mal alle so, wie ihr denkt, sondern rede einfach so. Wenn du auf dem Fußballplatz bist, wenn deine Söhne Fußball spielen, da wird noch ganz schön geflucht und so. auch wenn der DFB Anweisungen an die Eltern überall so hinhängt und so. Und es gibt diese Welten und wir müssen das Verhältnis zur Sprache entneurotisieren. Und wenn es dann ein bisschen eklig ist, was Leute sagen, und ich finde auch ganz viel ganz eklig, was Leute sagen, das muss man dann aushalten.
Die Sprache entneurotisieren. Ich glaube, das kann man als Fazit für das Gespräch bei sich behalten. Das war Machtspiel. Ich bin Beatrice Achterberg und ich sage vielen Dank, Ulf Poschardt.
War mir ein Vergnügen.
Anregungen, Kommentare und alles, was ihr uns sagen wollt, bitte an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema und zu Ulfs Buch findet ihr in den Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
Ciao.